Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Und nicht irgendwann, sondern mitten in einer der wichtigsten Woche des Handels, nämlich in der Cyber Week, ist natürlich auch Du Digitale wieder da. Und es passt ja perfekt, weil wir sind ja bekannt für billig und begrenzt schließlich, nicht wahr?
Absolut.
Also irgendwie weiß man ja zurzeit vor lauter Black Friday und Cyber Monday und Wow Wednesday oder Discount Dienstag oder so gar nicht mehr, wohin mit den ganzen PayPal-Sofortklicks. Ne? Ist quasi so, wer sparen will, muss kaufen. Gute alte Konsumriegel, ne? Hilft gegen den inneren November auch so ein bisschen. Aber apropos sparen, wir sparen natürlich wieder nicht mit Fachwissen. Und das kommt, wie ihr es da draußen gewohnt seid, in allererster Linie von dem Mann, der seinen Adventskalender von ChatGPT befüllen lässt. Marcel Brindöpke. Hallo Marcel.
Hallo Alex, schön dich wiederzusehen. Wir hatten ja eine leicht dystopische Ausgabe vor einigen Wochen zur US-Wahl und dem Ampelaus. Und ich hoffe, unsere Hörer sind von der Kur und der Therapie wieder da. Ich bin zumindest und habe mich also auch schon wieder richtig reingeatmet in die heutige Ausgabe, auch wenn sie natürlich ein bisschen nach Schnäppchen riecht.
Ja, solange es nicht nach Schnäppchen riecht, ne? Aber das kommt auch bald, weil es ist ja bald Weihnachten. Das passt ja auch zum Thema, weil Cyber Week, also bevor wir mit den Themen, die wir vorbereitet haben, einsteigen, würde ich da ganz gern bleiben, weil das gerade bei uns jetzt hier bei Tradebyte ist es natürlich die Woche, wo niemand erreichbar ist, wo alle vor ihren Monitoren kleben.
Die kaufen alle ein.
Ich weiß ja nicht, was sie machen, aber die sitzen so Alle ganz konzentriert da. Ja. Und mich hat dann mal interessiert, woher das eigentlich kommt, weil klar, jeder weiß irgendwie Cyber Week, also zumindest jeder, der digital irgendwie nicht ganz hinterm Mond lebt. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt. Also begonnen hat eigentlich alles mit Black Friday und dann Cyber Monday. Aber jetzt mal der Reihe nach. Also Termin ist ja immer an dem Montag für den Cyber Monday, der auf Thanksgiving folgt. Und es ist immer der vierte Donnerstag im November. Der liegt also immer zwischen 26. November und 2. Dezember. Wir sind also quasi heute beim Tag der Aufnahme offiziell am 26. November.
Ja? Das ist korrekt. So ist es korrekt.
Noch habe ich es beieinander. Der Cyber Monday ist aber die Antwort der Online-Shops auf den traditionellen Black Friday, weil den gibt es nämlich schon viel länger. Es ist der Freitag nach Thanksgiving, der wiederum von Offline-Händlern traditionell ins Leben gerufen wurde als Signalstart fürs Weihnachtsgeschäft.
Da muss ich kurz fragen, mit Offline-Händler meinst du stationäre Händler oder Händler, die dank Insolvenz inzwischen offline sind?
Insolvenzen gab es doch damals noch nicht in den 50ern in den USA. Da war ja alles blühende Landschaften, weißt schon.
Ach, da hat er das her, ja.
Ja, ja. Und also tatsächlich, meiner Quelle nach, 50er Jahre startete das, dieser Black Friday. Cyber Monday taucht zum ersten Mal 2005 auf. Und eine Dame, Frau namens Ellen Davis, die damals Executive Vice President der, wie passend, Consumer Brands Association war, hat es quasi erfunden und das so beschrieben als Cyber Monday, weil das Digitalgeschäft da einen anderen Begriff, Black Monday, wäre vielleicht ein bisschen zu dystopisch mal wieder gewesen. Aber wir wollen nicht zur Dystopie zurückkehren. Dann ungefähr seit 2010 wird dieser Cyber Monday auch in Europa natürlich von amerikanischen Online-Händlern, vor allem Amazon, stark beworben. Naja, in E-Commerce-Jahren ist es eine halbe Ewigkeit. Im Prinzip sind es gerade mal 14 Jahre. Ja. Und dann haben natürlich diese Mechanismen des Marktes gegriffen. Ne? Also the world is not enough. Friday und Monday genügen nicht. Es muss eine ganze Week her. Wer weiß, wie das noch irgendwann weitergeht. Haben wir auch, ne? Prime Day, Singles Day. Also das hat sich ja letztlich irgendwie aufs ganze Jahr erweitert. Hat Thanksgiving verlassen. Jetzt ist dann Thanksbuying irgendwann vielleicht. Weiß nicht. Wird Thanksgiving ersetzen.
Thanks-taking,
Auf jeden Fall habe ich mir da gedacht, die gute alte Kapitalismusregel, ne? Wenn es in einem Wald ein gutes Holz gibt, dann mache ich den erstmal ganz, ganz platt, bevor ich in einen neuen Wald gehe und neues Holz suche. Erstmal muss alles richtig mal abgeholzt werden. So ist es irgendwie. Und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es ist. Wir leben ja alle im Handel von dieser Woche auch maßgeblich. Ich privat auch. Jetzt weiß ich nicht, was denn so auf deiner Shoppinglist dieser Woche steht, Marcel, außer vielleicht ein paar neue Tennisschläger.
Das ist tatsächlich so. Ich brauche neue Tennisschläger. Denn interessanterweise, immer wenn ich schlecht spiele, liegt er an den Schlägern.
Natürlich.
Brauchen wir neue. Das ist tatsächlich so. Ansonsten habe ich es natürlich noch nicht ganz gerafft, weil ich jetzt für Nikolaus, Weihnachten und den Geburtstag meines Sohnes Kinderbücher einkaufe, die einer Preisbindung unterliegen. Ist natürlich Quatsch. Aber deswegen, ich kaufe zum Vollpreis aus Prinzip, ne? Und frage mich ohnehin, wo ist eigentlich der gute alte, wie ist das, Winterschlussverkauf? Ne? Der war mal gesetzlich geregelt.
WSV, ja.
WSV, genau. Für die Ältere von Wuppertaler SV, aber nee, WSV. Bei SSV versuche ich gar nicht erst zu sagen, wie das stehen könnte. Aber auf jeden Fall, das ist bitter, dass wir das jetzt schon zwischen November und Dezember haben, was ja eigentlich die stärkste Zeit des Jahres ohnehin wäre. Ne? Also warum man da jetzt Rabatte macht, ist, also wenn man das jetzt von Thanksgiving ableitet, ne, dann wird das klar, dass das natürlich innerlich gar keinen Sinn ergibt. Aber gut, dafür sind wir ja nicht hier.
Da hast du recht, das ist natürlich ein interessanter Punkt, mal wieder sehr philosophisch betrachtet. Natürlich muss ich zugeben, dass es für mich mit ein paar Kindern und so Weihnachtsgeschenk-Wahnsinn schon einen Vorteil ergibt. Und ich bin muss ich dir stark widersprechen, ein extremer Rabattkäufer, was das Thema Weihnachten angeht. Also ich warte geradezu auf diese Woche, um dann all das, was ich gesammelt habe, quasi im Schnellverfahren dann runter zu bestellen. Aber du hast natürlich recht. Eigentlich ist es sehr fragwürdig, aber wir sind mittendrin. Für den Handel aber, da würdest du jetzt schon übereinstimmen, dass es ein Boost ist. Oder ist es ein Fake-Boost durch die Rabatte?
Ja, also das ist so, als wenn du dir was spritzen möchtest und erwischt die Kochsalzlösung oder Luft, was noch schlimmer wäre. Warum? Weil du hast eben zwei sehr schöne Sachen gesagt. Zum einen, das ist sozusagen total wichtig für den Handel. Und zum zweiten, das ist, du verlagerst quasi alle Einkäufe dahin, was ja nichts weiter bedeutet, als dass du sozusagen du kaufst vorher nicht ein und kaufst dann ein und danach auch nicht mehr. So, also gäbe es das nicht, würden die Leute zum Vollpreis verteilt einkaufen. Jetzt kaufen sie zu viel weniger Marge gezielt ein. Und das ist für den Kaufmann, dessen Batterien im Taschenrechner nicht kaputt sind, unglücklich. Und das ist so ein bisschen, wenn man sagt, du hast diese, also als ich angefangen habe damals, ne, als es noch Röhrenfernseher gab, da war es im Grunde ja so, dass du hast über ein Wochenende gesprochen, vielleicht von dem Freitag bis zu dem Montag. Und dadurch hattest du natürlich auch mehr so diesen Aktionscharakter. Ne? Also du hast es nicht dieses Praktika 20% auf alles außer Tiernahrung Charakter, wo du wusstest, das machen die alle 4 Wochen. Ne? Also und wo man dann auch sagen kann, na gut, dann gehe ich natürlich, ich kann auch auf die meisten Gartenscheren kann ich auch mal eine Woche warten, dann mache ich das halt. Jetzt wissen wir, dass das mit Praktika nicht gut geendet ist. Man kann natürlich jetzt philosophieren, warum, aber das
die
ist sozusagen...
Die Radiowerbung war so teuer, vermutlich.
Das tippe ich mal auch, genau. Und ich glaube, dass sie den Rabatt nicht auf Tiernahrung gegeben haben. Das hat ihnen eigentlich hinterher den Garaus gemacht.
Ist für mich, also ich muss ja sagen, dein Kaufmann hat, den du gerade in den Zeugenstand gerufen hast, der hat total Glück mit mir, weil leider kaufe ich auch vorher und nachher ein.
Ach so.
Es ist mein Problem. Ja. Lediglich die Weihnachtsgeschenke lege ich auf die Cyber Week.
Verstehe.
Das insofern bestelle ich mich da.
Dass du dem Konsum des Nikolausmannes von Coca-Cola entgegenstellst. Dass
jawohl, nicht der ja jetzt auch AI Mann, ist, nicht. Aber ne, der hat ja jetzt auch digitale Daseinsberechtigung. Ich stelle mich hiermit moralisch ins Abseits und komme aber zu unserem ersten Thema, wo wir vielleicht auch ein bisschen, weiß ich, über Moral reden, aber über Sinn und Unsinn, nämlich.
Das ist ja die Höhe.
Ja, weil, habe ich mir gedacht, da jemand nach den Sternen greift. Ich meine, so ganz
sehr gut.
Im großen Stil ist es ja nicht. Aber es geht um Snox und die gehen tatsächlich den nächsten Schritt in ihrer erstaunlichen, oder Snox in seiner erstaunlichen Geschichte. Sie haben nämlich eine Firma gekauft, und zwar die Rise Up Fashion GmbH. Damit werden die Snox-Jungs aus Mannheim Eigentümer der Berliner Activewear-Marke Oceans Apart. Die machen bisher so 65 Millionen Umsatz im Jahr. Und ich habe mal ein Zitat, wie man das halt so sagt, aber ich wollte es hier trotzdem der Vollständigkeit halber zitieren. Warum haben wir das gemacht? Ziel sei es, die Marke zu einer Love-Brand für Frauen im Bereich Yoga auszubauen. Disclaimer höre ich nicht zum ersten Mal, aber schauen wir mal. Und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens durch Synergieeffekte sowie innovative Ansätze nachhaltig zu steigern. Da steckt mal wieder alles drin, was das PR-Bingo so hergibt. Also, sorry Snox, wir wollen nicht zu nahe treten, aber das ist ein klassischer Satz. Den kannst du auch, wenn ein neuer Pächter bei der Tankstelle ist, kannst du einfach auch so hinschreiben. Ist jetzt sonst nicht viel mehr drin, was man halt so sagt. Aber jetzt mal Gag beiseite, ich finde es schon stark, weil ich finde auch, das zeigt die Stärke und auch Agilität, auch Wachsamkeit im Markt von Snox meines Erachtens, auch den Mut, sowas zu tun in so einer Phase, wo alles so ein bisschen, alles ein bisschen ächzt, einfach in etwas zu investieren. Aber ich habe mir schon kurz gedacht, Oceans Who? Weil, also ich bin jetzt nicht auch die Zielgruppe für Activewear, Love Brand, Bereich Yoga Frauen, zugegeben. Aber ich bewege mich, ja, also du hast vielleicht
noch mal so gedacht,
ja. Aber ich bewege mich ja doch in dem Umfeld und habe jetzt davon nicht so viel mitgekriegt. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder wie du drauf schaust auf diese Akquise, aber es ist schon ein starkes Stück, wie man bei dir oben sagt, ne?
Ist ein ganz starkes Stück. Ja, da habe ich natürlich ganz, ganz viele Gedanken zu, die ich zu deinem Leidwesen noch alle teilen werde. Wo fängt man da an? Also in der Tat muss man sagen, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht und mich in der Zielgruppe umgehört und die Marke hat schon eine Bekanntheit mit Lululemon, Gymshark, Oceans 11, hätte ich fast gesagt, Oceans Apart. Das hat schon eine Wucht. Ich glaube auch die 65 Millionen waren mal 100 und sind heute, glaube ich, eher weniger. Kommen auch noch vielleicht zu, glaube ich, wo man zumindest mal annehmen könnte, woran es hier liegt. Ne? Da, an dieser Stelle erfolgt der übliche Disclaimer. Keiner von uns hat Einblick in die Zahlen. Wir können also auch nur auf einer Metaebene sprechen und versuchen das auch mit möglichst wenig Spekulation zu machen, sondern einfach nur sozusagen versuchen, die Effekte zu erklären, die man hat, weil man in diesen konkreten Fall nicht reingucken kann und das einfach ein bisschen peinlich ist, wenn man von außen schlau daherschnackt über einen konkreten Fall. Aber wenn wir erstmal bei Snox bleiben, gebe ich dir völlig recht, wenn man sich überlegt, wie diese Marke wiederum entstanden ist und mit welchem Unternehmergeist sie dahin gebracht wurde, wo sie heute ist. Das ist an sich schon mal à la Bonheur. Ne? Ich habe es auch mal versucht. Das macht man jetzt nicht mal eben so. Da gehört sehr viel zu. Und da jetzt sozusagen den nächsten Schritt zu gehen und dann selber noch eine Marke zu kaufen. Und Snox hat ja auch einen kleinen Consulting-Abend. Ich glaube, Johannes hat auch mal ein Café irgendwo eröffnet. Also die sind sehr, sehr umtriebig und engagieren sich in der Startup-Szene. Also da kann man von dem, was ich jetzt so weiß und so wie ich jetzt Johannes alles nochmal kennengelernt habe, tatsächlich nur positive Dinge berichten. Nichtsdestotrotz war, als ich das hörte, da übernimmt jemand eine Marke, habe ich auch gedacht so, oh, warum? Weil das einfach ein Zusatzrisiko im Kerngeschäft letzten Endes darstellt. Und das hängt im Wesentlichen erstmal davon ab, warum ist dieses Unternehmen eigentlich überhaupt pleite gegangen? Das muss man sich ja mal fragen. Oder warum muss das Insolvenz anmelden? Was ich so gelesen habe, war mal Liquiditätsprobleme. Das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, es gab so zwei Sachen. Zum einen mal leichte Irritationen über die Frage, wie gut und nachhaltig sind die wirklich? Habe ich auch nur Spekulation gelesen, wie es da wirklich war, weiß ich nicht. Aber du erhebst den Finger, wolltest du?
Nein, ich wollte nur, ja? Weil wir das noch nicht geklärt hatten. Die sind ja offensichtlich angetreten, auch daher der Name. Oceans Apart, nachhaltig, Vermeidung von Plastik in Klamotten. Ich habe das nicht so, du warst da näher dran, aber ich glaube, daher kommt auch dieser Name. Warum, was hat das sonst mit Oceans zu tun, wenn ich Yoga mache, ne?
Also. Es ist, ja, soweit ging meine Recherche nicht. Ich habe auch jetzt die Teile, die ich privat trage, jetzt nicht nach Materialangaben geprüft. Ich würde sagen, Activewear mit reiner Bio-Baumwolle und Flauschig macht auch innerlich wenig Sinn. Also das muss ich auch gucken. Aber ja, du trittst halt an mit einem starken Claim, den du halt über Social Media auch verbreitest. Das ist ja ähnlich, also Snox wäre jetzt eher so eine Plattform-Amazon-Marke, die aber jetzt auch sehr viel dann auch gewachsen sind im Bereich Social Media und auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen haben. Das versuchst du natürlich schon. Und deswegen ist das an sich erstmal nicht verkehrt. Nur wenn man dann hört, naja, stimmt das überhaupt? Und das waren zumindest mal Gerüchte, die aufkamen, dass man gesagt hat, stimmt das gar nicht, dann wurde das auch von dem Instagram-Account entfernt und so weiter. Also es gibt schon durchaus Gründe, um anzunehmen, vielleicht stimmte sozusagen die Story mit der Realität nicht ganz überein. Aber das ist aus meiner Sicht nur das ist ein Teil, der wahrscheinlich zum gewissen Vertrauensverlust führen kann oder hätte geführt haben können. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben ja wenn du dir den Corona-Effekt anguckst, und da ist die Marke ja auch durchaus abgegangen. Warum? Weil die Leute zu Hause alle Yoga gemacht haben und das ging halt im Schießer-Feinripp nicht so gut. Deswegen brauchtest du eine gescheite Kleidung. So, und dann bist du hinterher wieder rausgegangen, aber du hattest sie ja noch, ne? Also Fluch der guten Tat, vielleicht hielten die Klamotten noch einfach so lange, dass du keine neuen brauchtest. So, und dann hast du einfach ein abnehmendes Konsumentenverhalten. Wenn du aber planst, dass du mehr verkaufst oder dass du auf diesem Niveau bleibst, dann kaufst du ja für einen vermeintlichen Umsatz von 100 Millionen ein, machst dann aber zum Beispiel im Jahr auch nur noch 65, dann ist relativ offensichtlich, dass du mit deinem neuen Umsatz zu wenig Geld verdient hast, um die Ware zu bezahlen.
Da braucht der Kaufmann, den du vorhin erwähnt hast, gar keine Batterien für seinen Rechner. Das ist so
klar. Genau, auf einer Metaebene kann man das gut erklären. Das heißt, wenn der Umsatz nicht kommt, heute, aber du hast gestern Kosten verursacht und du hast heute kein Geld, um das zu bezahlen, dann hast du Schwierigkeiten. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, die Firma ist insolvent gegangen, dann heißt das nicht zwingend, dass die doof sind oder dass das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, sondern das kann einfach nur heißen, sie hatten in one moment of time sozusagen oder one moment in time hatten sie einfach zu wenig Geld und keinen, der ihm was gegeben hat. So, und dann kann das schon mal passieren, unabhängig davon, was im Vorfeld schiefgelaufen ist. Ne? Also ich will nur sagen, wenn man Insolvenz hört, dann darf man nicht gleich annehmen, alles Idioten, haben es nicht geschafft, haben Leute verarscht. Das ist nicht das Thema. Aber so, jetzt übernimmst du aber eine Firma, die offensichtlich Liquiditätsbedarf hat. Das heißt, und gerade wenn du Handelsfirmen übernimmst, die Liquiditätsbedarf haben, fließt erstmal ein gehöriger Teil im Zweifel in Warenfinanzierung rein. Und das willst du eigentlich als Investor nicht, weil das sehr flüchtig ist. Das ist wie Papier im Kamin. Ne? Weil ob die Ware was taugt oder nicht, ob die nochmal zündet, um in der Sprache zu bleiben, weiß ja im Vorfeld nicht. Und so, das ist sozusagen das der eine Punkt. Klar, da kannst du diskutieren, wie viele Activewear Love Brands für Frauen brauchst du eigentlich noch? Ne? Gibt es da nicht genug? Wie ist der Markt? Ich weiß nicht, wie dein Blick drauf ist.
Naja, das hat mich jetzt gerade so zum Nachdenken angeregt, wie so oft, wenn ich mit dir spreche, mein lieber Marcel, weil du vorhin so gesagt hast, mit diesem, vielleicht hat das alles nicht so gestimmt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, ohne ja, weil ich die Vorgeschichte nicht so kenne, weil ich die Marke nicht kannte, dass da viel Influencertum im Bereich Activewear ja sowieso eine Rolle spielt. Yoga betreibende Frauen, die das auf Social Media anpreisen, so wie ich es jetzt zum Beispiel von Lululemon kenne oder auch von Gymshark, was jetzt bisschen männlicher ist, glaube ich, weil es mehr um Fitness und Fitnessstudio geht, aber das in UK ja eine Riesennummer ist. Also beide aus unserem UK-Geschäft und Kontakte, die wir haben, das ist einfach Wahnsinn. Wenn du durch London läufst, siehst du ja auch lauter Filialen davon. Also dieses Thema Yoga oder Activewear für Frauen oder Fitnesswear für Männer ist ein Riesending. Also einfach erstmal richtig gemacht vielleicht. Und jetzt kommt dann der Punkt mit dieser Käuferschaft, die offensichtlich sehr schnell durch dieses, also sagen, gelernt im Influencer-Leben, durch Influencer, so schnell wie du da aufspringst, auch wieder abspringt. Weil vielleicht das ein oder andere nicht stimmt und es sich rasend schnell auch Flächenbrand, um wieder beim Thema zu bleiben, verbreitet, dass Oceans Apart da vielleicht nicht ganz so Oceans sind, sondern vielleicht mehr Apart in der Thema Nachhaltigkeit. Und dann ist es ganz schnell flacht es ab innerhalb kürzester Zeit. Also das eine ist vielleicht der Gesamttrend und Corona und das andere ist so wie reagiert diese Zielgruppe eigentlich auf Dinge, die da geschehen oder nicht geschehen, was es auch für eine Brand heißt, wie jetzt Lululemon das über Jahre und auch Angriffe von außen und Herstellung in Drittländern und so weiter aufrechtzuerhalten, das kann auch ganz schnell runtergehen. Das finde ich schon, ist sicherlich auch ein Aspekt, der ja interessant ist, was Snox jetzt damit macht, jetzt mal vom betriebswirtschaftlichen Papier, das man ins Feuer wirft, abgesehen, wie man diesen Trust und diese Marke, die ja offensichtlich als Marke erhalten bleiben soll, haben ja das komplette Paket gekauft quasi, wie man dann einfach sagt, nee, das machen wir jetzt wieder besser und wie kann man das glaubhaft vermitteln? Da bin ich also sehr gespannt, weil das hat ja offensichtlich auch zu diesem Blip geführt.
Ja, vermutlich. Und ich glaube, dass man schon sagen muss, dass erstmal sehr löblich ist, dass Snox sozusagen ja Firma, Mitarbeiter und Marke gekauft hat. Ne? Also da hätte man wahrscheinlich auch schäbiger auftreten können in der Übernahme.
In dem Moment der Schwäche, ne? Von dem anderen
gegenüber. Ja, genau. Also das ist aller Ehren wert. So. Weil ich unabhängig, also der wird es jetzt auch nicht gemacht haben, sagt, Mensch, wo kann ich heute was Gutes tun? Aber es, glaube ich, spielt eine Rolle und ich glaube auch, dass es in vielerlei Hinsicht hilft, das mit der Mannschaft zu machen, die diese Marke ja auch zu einer gewissen Größe geführt hat. Das, was ich positiv finde, ist, dass wenn jemand diese Marke kauft und zu einer Love Brand machen möchte, dann halte ich tatsächlich eine Marke für Snox, wie Snox für sehr geeignet. Denn Brandbuilding können die, mehrfach bewiesen. Die haben also auch aus einer Produktkategorie eine Brand gemacht, ne, mit Unterwäsche, Socken und so weiter. Das ist also schon mal, wo ich sagen würde, da ist auf jeden Fall eine Kompetenz da. In Klammern, ja, man sollte Unternehmen übernehmen, wenn man da eine Kompetenz auch in dem Feld hat. Oder es einfach nur laufen lässt, also als Asset sieht. Aber wenn ich was machen möchte, sollte ich davon Ahnung haben. Das ist schon mal sehr viel wert. Und auch ansonsten, wie gesagt, Markenaufbau, Klamotte, da kann man schon helfen. Das Thema, wenn ich Synergieeffekte höre, kräuseln sich mir die Fußnägel hoch tatsächlich. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich Synergieeffekte heben kannst, da muss schon viel gut funktionieren, meines Erachtens. Gerade wenn du die Organisation mit übernimmst. Was ja schlau ist, weil die Art und Weise, wie man diese Produkte baut, weiß wahrscheinlich nicht jemand, der Unterwäsche baut. Ich glaube schon, dass das unterschiedliche Kategorien sind mit unterschiedlichem Know-how, Zugang und so weiter, Kundenverständnis. Wenn ich aber die Leute brauche, fällt es mir Synergien schwer. Also wo kann ich Synergien heben? Das sind dann traditionell in so Commodity-Bereichen, Buchhaltung, Personal und so weiter. Da wirst du wahrscheinlich was heben können. Synergie heben heißt aber Buchhalterdeutsch, weniger Mitarbeiter auf der Seite, wo die Synergien gehoben werden. Das darf man auch nicht vergessen. Also da, wenn man jetzt mit den gleichen Mitarbeitern weitermacht, die man vorher hatte, macht es keinen Sinn. Und du verlierst natürlich in der sozusagen Generierung von Synergien. Also wird jetzt bei denen hoffentlich nicht der Fall sein. Aber stell dir vor, die einen müssten jetzt SAP übernehmen, damit sie über den gleichen Kontenkreis laufen können und damit man die Synergien im Einkauf, der bei der einen Firma nur bei SAP läuft, funktionieren kann.
Ach so, was passiert da? Ich meine, das sind ja oft dann Momente des Scheiterns in so Übernahme- oder Merging-Prozessen.
Es gibt im Leben wenig Garantien, außer da. Das ist eine Garantie gescheitert. So, das heißt, und das sind jetzt zwei ja noch, also auch Snox ist nicht klein, also wir reden aber ungefähr von Unternehmen, wo vielleicht Snox ein Tick größer ist. Das kann, wie gesagt, grundsätzlich Sinn machen, aber das sind aus meiner Sicht sozusagen die Hauptgefahren, die du hast, wenn du über Synergien sprichst. Wenn man jetzt sagt, okay, ich kann hier noch Know-how ergänzen, ich kann denen irgendwas abnehmen, weil ich es wirklich alleine machen kann. Ich habe eigentlich kaum Rüstkosten, diese Synergien herzustellen, dann kann das schon funktionieren. Ja, plus vielleicht noch, um ein paar Begriffe in den Raum zu schmeißen, kulturelle Thematik, können die Leute miteinander, passt das, ist das gut kommuniziert worden, fühlt sich das freundlich an, ist das eine unfreundliche Übernahme, gibt man den Kollegen das Gefühl, sie was Tolles gebaut haben oder gibt man denen das Gefühl, dass sie gerade eine Firma in die Insolvenz geritten haben, das muss man sich angucken und auch, wie viel Geduld bringst du mit, ne? Weil die Party zahlt jetzt erstmal Snox, ne? Und das ist ein bisschen die Frage, wie lange die das wirklich machen können. Bis sie dann auch sagen,
Für mich, das sind, glaube ich, alles Punkte, das ist jetzt unabhängig, ob Snox und Oceans Apart oder Meyer kauft Müller, genau. Das sind ja Fragen, die du immer hast, wenn du mergst. Ich finde noch ganz interessant, und wir hatten das Thema schon mal bei Thema ASOS und Topshop, so wie sehr wird Snox Einfluss nehmen, auch auf nicht Buchhaltung und Backend und Maschinenraumprozesse, sondern auf Markenpräsenz, vielleicht sogar tatsächliche Designs der einzelnen Teile oder der Art, wie die verkaufen, wollen die eine Oceans Apart Filiale machen, die hatten aber keine Ahnung von Filialen. Also ich meine einfach, wie viel lässt du die einfach machen und bist sozusagen einfach nur dabei, so wie als Gruppenkopf? Oder sagst du wirklich, nee, wir machen das jetzt, weil wir wissen eigentlich ganz gut, wie es geht. Und das bleibt ja spannend. Wie groß ist der Einfluss oder wie groß ist der Trust, einfach zu sagen, hey, wir glauben an euch, macht einfach weiter, das wird wieder. Ich weiß nicht, was da das realistische Szenario ist, weil dass es da dann mal knirscht, ist nicht zu vermeiden, meines Erachtens.
Ja, also ich finde auch, dass es grundsätzlich knirscht, macht ja auch hochgradig Sinn. Also du musst ja in ein Unternehmen um die beste Lösung ringen, egal wer sie hat, ne? Weil dafür ist es halt kein Verein und dafür muss das auch funktionieren. Meine Vermutung ist, dass man gerade als jemand, der kauft, am Anfang sagt, okay, die hatten jetzt ein Problem, habe ich verstanden, das kann ich jetzt lösen. Ansonsten lasse ich die machen, die wissen das schon. So. Und das kann ganz toll funktionieren, wenn du wirklich es ein sozusagen begrenztes Problem gab, was du jetzt lösen kannst und es dann vorangeht. Wenn du das nicht hast, wenn es also mehrere Probleme gibt, dann stellst du dir immer die Frage, naja, also es ist, glaube ich, menschlich, dass du unweigerlich denkst, eigentlich habe ich es doch, aber ich weiß es doch eigentlich besser und der Bums gehört mir. Warum lasse ich die jetzt noch weiter rumwerkeln? Wie viel meines Geldes wollen die denn, unseres Geldes wollen die denn noch verbrennen? Und das ist, glaube ich, etwas, was du selbst bei bestem Wissen und Gewissen im Vorfeld gar nicht sagen kannst. Das heißt, dieser Lackmustest kommt dann dann nochmal Geld verlangt wird. Und da brauchst du einfach eine sehr starke, eine hohe Konsistenz in dem Management. Also ich hoffe, dass sie sich sehr, sehr intensiv mit der Frage beschäftigt haben und vielleicht haben begleiten lassen bei der Frage, wie integrierst du ein Unternehmen? Das ist jetzt ja kein, ich kaufe irgendwo ein Asset oder bilanziere noch eine zweite Firma unter meiner, sondern die Firmen haben einen sehr, sehr ähnlichen Approach, wie sie zwei, also schon getrennte, aber ja dann doch ähnliche Warengruppen, nämlich Bekleidung, sogar die man direkt auf der Haut trägt, wie man die sinnhaft miteinander so verzahnen kann, dass aus eins und eins mehr, zumindest mal bei dem einen, wieder mehr wird als eins. Ne? Das geht ja ganz gut, aber wollen ja die anderen pushen. Und da die richtige Mischung zu finden aus machen lassen, weil die wissen, wie man Activeware baut, und eingreifen, weil sie wussten auch, oder sie haben es offensichtlich ja nicht über eine gewisse Stufe geschafft, das ist die Challenge. So, jetzt halte ich Johannes für schlau, dass er das weiß und dass es auch gemanagt wird, aber du kannst diesen Prozess nicht laufen lassen. Du musst ihn aktiv managen.
Ja. Und häufig ist es ja dann doch so am Ende, ja, wenn du sagst Lackmustest, dass dann die Seite der Investoren sagt, der Lack muss ab. Also da ist ja dann oft mal diese Sache. Wir haben es ja im großen, sag jetzt mal eher dreistelligen Millionenbereich, sehen wir ja diese ja öffentlich zur Schau gestelltes zwei Widder oder drei Widder, die aufeinander zurennen bei dem Investment von der Fraser Group in ASOS und Boohoo, die sich ja in offiziellen Briefen gegenseitig vorwerfen, nicht zu wissen, was jetzt eigentlich zu tun ist. Was da jetzt gerade in den Büros hinter geschlossenen Türen abgeht, will man gar nicht wissen.
Wahrscheinlich haben beide auch recht.
Ja, das sind viele Boohoo-Rufe dabei. Aber ich finde einfach,
da, sehr, sehr gut,
wenn es da öffentlich so einzusehen ist, kann man ja nur gar nicht vermuten, sondern eigentlich wissen, dass da überhaupt nichts stimmt. Und das will man ja jetzt überhaupt nicht hoffen und denen überhaupt nicht wünschen, dass all diese Mechanismen ins Negative, diese Downward Spiral da greift, weil es eben, wie du richtig sagst, nicht ein Problem ist, wo man sagt, okay, wir geben mal Kohle, dann können wir das beheben, sondern man auf fünf große Probleme stößt und auf einmal sagt, oh Mann, wir waren eigentlich auf zwei halbwegs vorbereitet und jetzt ist ein Vertrauensverlust schon da, allein dadurch da, dass sie uns nicht alles gesagt haben, was eigentlich schlecht läuft. Und das ist ja oft was, mit dem es dann anfängt und dann macht man viel falsch in dem, wie man damit umgeht. Das ist ja das, was man oft so liest. Ja. Also können wir nur hoffen, dass das nicht so bleibt. Aber weil
vielleicht
wir gerade
eine Ergänzung noch. Also weil du sagtest, also ich glaube, die haben ja im Sommer Insolvenz angemeldet. Da gab es einen geführten Insolvenzprozess. Also zum Thema, das wussten wir alles im Vorfeld nicht. Ne? Du machst in der Regel eine relativ ausführliche Due Diligence, wo du dir Verträge anguckst, Unterlagen anguckst, Finanzen anguckst, Businesspläne anguckst und so weiter. Wahrscheinlich war das hier auch so und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles, was man wissen kann, auch gezeigt wurde. Das Problem ist halt nur, dass ganz, ganz viele Dinge im Verborgenen sind, die du nicht checken kannst. Du kannst die Einstellung der Mitarbeiter nicht prüfen. Ne? Lass irgendeinen Mitarbeiter oder einen führenden Kopf in der Übernahme rausgegangen sein, weil der sagt, will ich nicht mehr machen. Das sind aber der war wie so ein Brückenpfeiler. Ne? Jetzt haben fünf andere innerlich gekündigt. Das sind aber genau die jetzt das nächste Design kreativ mit Fantasie betreiben sollen und bauen sollen. So, und das sind Dinge, die kannst du in der Due Diligence nicht abprüfen, die findest du erst später raus. Deswegen ist dieser kulturelle Aspekt ebenso wichtig. Und dir muss klar sein, alle Probleme, die du siehst, verdreifache die und dann bist du wahrscheinlich nicht bei der Wahrheit. Ne? Auch wenn man jetzt gar nicht böswillig genau. Sachen nicht nennt,
gar sondern nicht böswillig.
Die treten irgendwann auf. Ne?
Und das ist die Realität, höchstwahrscheinlich. Aber weil du gerade sagst, Brückenpfeiler, finde ich gut, weil wir müssen eine Brücke bauen zum nächsten Thema. Das hat's in sich.
Aufreger der Woche.
Ja, also ich schmeiß den Begriff jetzt dann einfach mal so rein in den Äther. Perplexity. Und ich weiß, wir hatten im Vorgespräch gesagt, den kannst du eigentlich nicht bringen. Der ist wie ein Schuss aufs Tor ohne Torwart. Aber ich bringe ihn trotzdem. Hat mich erstmal ein bisschen perplex gemacht. Sorry, Marcel.
Alles gut.
Es entspricht dem, wie ich da drauf geguckt habe. Weil du wirst mir das jetzt gleich noch ein bisschen erklären. Es hat was mit Marktplätzen und AI zu tun. Ich finde das erstmal hochspannend, muss ich sagen. Und für mich fühlt es sich so an, wie ich kenne so Freunde, die tauchen. Ja? Ich bin kein Taucher, weil ich Angst vor Fischen habe, außer sie sind am Teller. Aber wenn man da so raustaucht auf diesen Flachwasser und dann kommt man über dieses Riff und dann sieht man auf einmal den Ozean so vor sich. Sind wir wieder bei Ocean, ne? Hab das Gefühl, dass wir da jetzt sind, dass das was ist, was noch was ganz, ganz Großes vor sich hat und nach sich zieht und neben sich hat und so weiter, dass wir da gerade erstmal über diese Klippe gucken dürfen und überhaupt noch gar nicht wissen, was da, welche Schönheiten oder Untiefen da auf uns warten, um jetzt mal kurz poetisch zu werden, aber Perplexity.
Deep Sea sozusagen.
Deep Sea, mit was haben wir es da jetzt eigentlich zu tun?
Ja, da muss man sagen, da reden natürlich jetzt auch zwei Taube von der Farbe, ne? Aber ich glaube, wir können es ja mal versuchen, so klein zu machen, dass es mit irgendeiner Form greifbar ist. Also Perplexity als solches ist eine KI-Lösung, die sich vor allem auf die Suche spezialisiert hat. Also was wir immer so kennen, ChatGPT, ist im Grunde sozusagen das Kreieren von Texten und das Ausspucken von Dingen und sozusagen inhaltliche Recherche. Und dann gibt es ja noch andere, die gut Bilder bauen können, andere können Töne gut machen, I don't know. Und Perplexity ist eben dafür bekannt, dass sie suchen, also dass sie also in Realtime auch aktuellste Nachrichten durchsuchen, erfassen und dir eine Antwort geben. Also jetzt nicht sagen, okay, wir bereiten jetzt noch besser die Links auf, wie Google das macht, sondern sie geben dir eigentlich direkt die Antwort, ohne dass du auf die Top 5 Links klicken mussten, um rauszufinden, dass die ersten drei leider Werbung waren, die so broad eingestellt waren, dass sie zu deinem Problem gar keine Lösung geben können. Also das ist eigentlich der Wesenskern. Und das, was die Kollegen jetzt vorgestellt haben, ist, sie sagen, na, du kannst mich ja auch fragen, was jetzt irgendwie ein cooles Produkt wäre, dann kann ich dich da hinbringen. Oder du kannst es direkt bei mir auch kaufen. Das ist eigentlich sozusagen der spannende.
Das ist der Newswert, oder? Ist das richtig? Also ich klicke dann auf das kaufen.
Genau, du kannst sozusagen kaufen. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr auf den Lieblingsshop deiner Wahl gehen und eine Recherche betreiben, so machst du das vorher. Da kann man natürlich argumentieren, gut, was ist das Neue? Das macht ja Idealo und Check24 machen das ja auch. Ja, das stimmt, auch ein Idealo oder ein Check24 hatten zumindest mal eine Shopping-Funktion. Das heißt, auch dann hättest du theoretisch nicht mehr auf den Shop gehen müssen. Das Neue hier ist, dass natürlich die Art und Weise, wie du überhaupt zu deiner Produktauswahl kommst, ein ganz anderer Ansatz ist. So Idealo gehst du, weil du wolltest ein neues Lenovo MacBook kaufen und hast du erst konfiguriert und willst wissen, wo du das günstiger bekommst. Das ist so, oder du willst überhaupt das heute, willst Testberichte lesen, wie auch immer. Das heißt, du bist aber schon relativ weit im Funnel. Du hast jetzt kein inspiratives Shopping-Erlebnis durch Idealo. So. Wenn du jetzt aber vor deiner Prompt-Zeile sitzt und sagst, sei ein Modedesigner, Und ich möchte zu einem Abendball. Ich bin so und so groß, trage normalerweise dies und jenes und ich hätte gern, soll irgendwie cool aussehen und meine Lieblingsfarbe ist blau kariert. So, dann ist die Theorie, dass der los und sagt, okay, das könnte dir stehen und jetzt, was hältst du denn davon? Und du sagst, Mensch, das ist ja Bombe. Das hätte ich gerne. Und drückst auf Zahlen. So, und dann hast du am nächsten Tag praktisch dein Paket schon in der Post. Dann startest du deine Reise praktisch bei Perplexity schon am Hauptbahnhof. Das ist, wenn man so möchte, so wie ich das zumindest verstanden habe, in Klammern, das gibt es nur in den USA, Beta-Phase und da sind noch nicht wahnsinnig viele Shops angebunden. Deswegen ist es auch müßig, über Pros und Cons zu diskutieren, sondern einfach nur, dass man die Idee mal austauscht. Und das ist eigentlich die Idee der ganzen Veranstaltung. Der Kunde kauft, also es ist weiterhin, du kaufst bei dem Shop, also nicht Perplexity kauft bei dem Shop, das wäre dann irgendwann für die CRM-Abteilung langweilig. Gäbe es nämlich nur noch einen Kunden? Nein, das ist also nur eine, das ist wieder ein, da gibt einen Zahlungsprovider, aber es ist, oder eine Zahlungsvermittlung, aber du kaufst de facto bei dem Shop ein, wo dieses Produkt selektiert wurde von der
Engine. Jetzt muss ich eine Nachfrage stellen. Jetzt haben ja Marktplätze wie Zalando und andere auch AI-unterstützte Shopping-Supporter eingeführt. Erst vor kurzem. Ja. Wo auch Größenberatung, Handy und dann irgendwelche Vorlieben angeben und es wird dir was ausgesucht. Ist es, würdest du sagen, eine ähnliche Kategorie an Fortschritt oder geht Perplexity aufgrund auch vielleicht des Geschäftsmodells, weil es eben nicht jetzt ein Marktplatz ist, der eine Innovation in sein System einbaut, sondern eigentlich aus der Suchidee kommt, gehen die einen Schritt weiter? Ist das wirklich jetzt die Disruption oder ist es einfach jetzt ähnlich zu sehen, die machen das halt so.
Nee, das ist schon was anderes. Also das eine ist, glaube ich, die Intelligenztiefe. Es gibt das ja auch bei Amazon inzwischen. Mhm. Der heißt Rufus, warum auch immer. Und nur, als Beispiel, ich habe ein Produkt gesucht, wie viel Rabatt gibt es auf Punkt, Punkt, Punkt. Da sagt er, entschuldige, ich kann keine Informationen zu Rabatten oder Preisen geben. Also das ist der Bot. Schön. auf dem Shop schon selber, ne? Also der ist schon, den musste man nicht integrieren.
Er hat den Rufus nicht gehört.
Sozusagen. Der hat den Rufus nicht gehört, ja. Genau, und macht sich einen ganz schlanken Rufus bei der Stelle, ja. was die Preise angeht. So, dann fragt er mich, sagt er mir, es tut mir leid, ich habe keine Information darüber, wo der Weihnachtsmann wohnt, weiß auch nicht, wie er darauf kommt. Und dann habe ich ein Kinderspiel angefragt, ne? Stichwort Nikolaus, Weihnachten, Kindergeburtstag, und dann frage ich, ab welchem Alter ist es geeignet? Da kommt die Antwort, klar, lass mich dir ein paar coole Spielzeugideen für Kinder geben. Na gut, Kinder haben ja nicht ein Alter, sondern die Kinder, die sind 2, gibt auch welche, die sind 3, einige sogar 4 oder 5. Also so, und dann habe ich gesagt, okay, und für welches Alter suchst du jetzt? Und dann kommt das Gleiche nochmal. Also das ist, wie sage ich es freundlich, Dummheit nicht zu überbieten.
Ja.
Das heißt, diese Shopping, diese KI-Leistungen auf der Seite, deren Idee ist, die für viele Menschen seit Jahrzehnten sehr, sehr schwer zu bedienende Produktsuche so zu ersetzen, dass sie endlich in nativem Text sprechen können, was noch nie ein Mensch wollte, würde ich mal behaupten. Also ich weiß nicht, also Voice Commerce, kommen wir gleich noch zu, oder auch alle Versuche, dass man in Google was in natürlicher Sprache eintippt. Die Leute wollen ja nicht sprechen, die wollen sagen, Hose blau Rabatt. So, ne? Also ich warte nur darauf, bis wir auch im öffentlichen Raum so sprechen. Das heißt, das ist eigentlich etwas, wo man versucht, mit den Artikeldaten, die man hat, eigentlich die Suche zu verbessern, indem ich dann quasi intelligent vielleicht auf Produkte komme, auf die ich nicht käme, wenn ich jetzt quasi nur die Suche bediene. Ne? Weil Suche ist ja immer eine Art Filterfunktionalität, und je härter ich eingrenze, umso geringer ist die Chance, dass ich was kaufe, und wir wollen, glaube ich, damit so ein bisschen den Funnel öffnen. Das, was hier kommt, ja eine ganz andere Funktion dazu, nämlich du musst gar nicht erst auf eine Seite gehen, also der Trend geht weg von du musst dich erstmal der Shopping Destination andienen und dort was suchen, sondern du willst grundsätzlich etwas kaufen und hast aber nur eine vage Vorstellung. Das heißt, du willst dich auch vielleicht inspirieren lassen. Du sagst ja nicht, ich brauche eine blaue Hose. Du sagst, Digga, ich muss zum Abiball meiner Tochter. Ich will der coolste Dad im Raum sein. So.
Okay, das wäre ja meine Erwartungshaltung. Das wäre jetzt ein Prompt, den du eigentlich absetzt in Perplexity.
Ist auf, Digga, ja, genau. Das sind die vielleicht weglassen, weil Perplexity kommt nicht aus Hamburg, aber ja. Ansonsten, also das muss ja die Idee sein. Genau. Das heißt, du musst ja einfach sagen, also wenn ich weiß, dass ich ein Smoking brauche, brauche ich nicht Perplexity, dann gehe ich
so. Aber ist das denn die Frage, die von der anderen Seite her, also dass möglich ist, finde ich ja total, es beeindruckt mich ja total. Also lass es jetzt mal die Hypothese sein, es funktioniert mega. Genau mit diesem Prompt. Ja. Alter, ich brauche die coolstes Outfit für ein Abiball meiner Tochter. So. Aber welche Konsumenten sind denn bereit, sozusagen, wer hat die denn dahin erzogen, dass das jetzt einkaufen ist? Das wissen die 18-Jährigen, dass man so jetzt einkauft? Oder muss man das denen beibringen? Und dann wird es ja schon wieder so komisch. Ja, also Schritt 1, ihr müsst jetzt erstmal normale Sprache verwenden. Schritt 2, die müsst ihr dann eintippen. Oder ich meine, so hat man noch nicht erlernt, wie man einkauft.
Ja, das stimmt, das hat man noch nicht erlernt. Aber genau, ja. Aber also auch früher wusste man nicht, dass man suchen bedienen muss. Und ich hatte auch als ich noch bei einem großen Handelskonzern gearbeitet habe, einen Vorstand, der mich dann mal an meinem Arbeitsplatz anrief, wo ich irgendwie ein kleiner Pimp war. Und der sagte, wenn ich da oben Öko eingebe. Und ich so, da oben Öko eingeben, okay. Also Sie meinen den Suchschlitz? Ja, okay. Also das heißt, das ist ja auch noch nicht, das ist ja 20 Jahre her, ne? Das heißt, das ist ganz normaler technologischer Fortschritt. Irgendwann werden die Leute das verstehen. Ich habe mich auch daran gewöhnt, dass ich komplexe Fragestellungen, wie wird das Wetter morgen in Hamburg, frage ich jetzt auch ChatGPT. Also du fängst ja irgendwann an, dich an Tools zu gewöhnen. Und es wusste auch keiner früher, wie man auf Instagram Videos macht und sich lustige Eselsohren aus, mit welchem
Bild hat man das macht. Kann man sofort wieder, was interessiert mich mein Geschwätz von gerade, während ich dir zuhöre und nochmal reflektiere, stelle ich fest, dass es natürlich totaler Blödsinn war, weil eigentlich ist es ja zurück zum Einkaufserlebnis, ne? Weil wenn ich nämlich zu deinem Händler des Vertrauens gehe vor 20 Jahren und sage, boah, nächste Woche ist Abiball von meiner Tochter und ich will echt nicht aussehen wie alle anderen. Das hättest du wahrscheinlich zu jemandem gesagt, den oder die du kennst, wo du halt Klamotten kaufst. Und vielleicht ist es auch das, dass dieses Gefühl dann wieder da ist, dass du so reden kannst. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe.
Also in dem Fall wäre der Verkäufer, hätte mir gesagt, Eine Sorge kann ich Ihnen nehmen, so wie Sie sieht keiner aus. Ja, genau. Aber unabhängig davon, was
Sie sagen. Das sagt vielleicht Perplexity nicht, weil sonst würde dem Namen...
Sehr höflich. Die sind immer sehr höflich. Aber ja, genau. Also das heißt, du kommst wieder in das rein, was der Handel ja seit 20 Jahren möchte. Weil, also technologisch bedingt musstest du ja dieses Gespräch ersetzen durch Routinen, Algorithmen, Daten.
Ja, genau.
Ne? Mhm. Weil es ging gar nicht anders. Und dadurch hast du einen früher inspirativen Kauf. Ich gehe zum Mediamarkt und gucke, welche SD-Karte mir persönlich auch optisch gefällt, hin zu, ich brauche die. Und dann gehst du, dann ist dir völlig egal, wo du kaufst. Ne? Also du hast vor 20 Jahren diesen Effekt gehabt, dass du quasi die Einkaufsstätte und die Produktauswahl getauscht hast. Du
gehst irgendwo hin
und hast dann da was gekauft. Ne? Ich gehe am Wochenende ins KDW oder zum Bräuninger. Was ich da mache, weiß ich noch nicht, aber dass ich da bin, weiß ich. Und heute sagst du, ich brauche einen Kunstfellmantel, wo ich den kaufe, ist mir egal. Das heißt, du hast sozusagen diese Umkehr. Und ich glaube, dass eine Chance in dieser Art des Shoppings eben darin besteht, dass du wieder weggehen kannst von diesem sehr rational getriebenen, eher wieder zu etwas Inspirativen, weil du eben diesen sehr, sehr globalen Zugang auf einmal bekommst. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir leben in einer Welt mit unfassbar vielen Sortimenten, wo es uns ja immer schwerer fällt, die zu begreifen. Wir auch merken, dass große Plattformen eher wieder kuratierender unterwegs sind, als sie es früher waren. Früher, ne, hoch die Tür, das Tor macht weit, mehr Ware ist die Herrlichkeit. So. Und jetzt gehen die Leute ja schon ein bisschen zurück und sagen, nee, also vielleicht brauchen wir doch nicht so viel Abendkleider mit einer Retourenquote von 80%. Ne. Und das ist aus meiner Sicht schon ein großer Hebel, dass du über AI eigentlich das Potenzial hast, wieder das Thema Inspiration ein bisschen in Vordergrund zu stellen.
Aber würde das dann deiner Meinung nach diese, also wir wollen das jetzt nicht zum Allheilsbringer machen, ne? Aber Probleme lösen oder mit der Technologie man näher dran ist an Lösungen für Retouren, genauere Auskunft, Überpreis, bessere Vorauswahl, weil man eben durch die Art, wie man shoppt, eigentlich genau zu dem kommt, was man will und nicht drei bestellt, um zu schauen, ja, guck mal, meinst du, dass es sich dadurch wirklich verbessert? Oder ist es einfach nur ein anderer Eingang zum gleichen Problempool?
Genau, also ob dir die Inneneinrichtung gefällt, dafür ist es egal, ob du einmal durchs Fenster einsteigst oder durch die Tür letztendlich. Das ist sicherlich so. Also ich glaube, dass es schon Potenziale hat. Wir reden auch da über Nuancen. Also wir nehmen mal das Thema Retourenquote, Größenauswahlbestellung. So, du kannst ja, also das Problem an einer falschen Größe hat ja zwei Facetten. Zum einen, die Hose passt nicht und sie passt aber vor allem dir nicht. Ne? Also no offense, der hat jetzt nicht mit dir persönlich zu tun, also dem Käufer. Ja, also sie passt dem Käufer nicht. Warum nicht? Weil der Käufer denkt, Mensch, ich bin aber auch dünn geworden. Ne? Kauft sich die Hose und stellt fest, nee, doch nicht. Oder er sagt, Mensch, ich bin ja normal wie immer und die Hose verspricht mir die perfekte Passform und dann sagt die Hose, edgy badge verarscht. Doch nicht. Ne, weil ich wurde leider an einem Model geshootet, was eine sehr komische Körperfigur hat und deswegen sieht's mega aus, aber an dir, Normalverbraucher, nicht. So.
Ja, also sprich da oft mit meinem Therapeuten drüber, über genau das, was du jetzt sagst. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema für die nächste dystopische Ausgabe, vielleicht zu Heiligabend, fände ich. Also, so, das heißt, du kannst natürlich jetzt, wenn du das verknüpfen würdest, also wenn Perplexity zum Beispiel auf deine Käufe bei einem Shopping-Anbieter zugreifen könnte. Also auch weiß, was hat der mal gestanden, was hast du retourniert. Aber, und das ist ja eine Geschichte, die man nie vergessen darf, künstliche Intelligenz kann ja auch nichts dazu erfinden oder schätzen oder man kann raten, wie jeder andere auch, das können wir ja auch. Aber ob jetzt eine Hose in dem Schnitt eine Innenbeinlänge von 78 oder 85 Zentimeter hat, das wäre sehr lang, aber ich bin recht groß, dann das kann dir auch AI nicht abnehmen. Das heißt, wenn du auf weiterhin falsche, fehlende, fehlende oder falsche Artikeldaten zugreifst, ist es ein Problem. Was dir das natürlich beheben kann, ist, dass die einen das Innenbeinlänge nennen und die anderen Beinlänge innen. So. Das sind wiederum Kontexte, die du wahrscheinlich, also die heutige Mapping-Services oder la abbilden müssen. Das musst du händisch machen. Und das kann natürlich KI in Zukunft erledigen. Also das heißt, also für mich ist das eher ein erzwungener Durchbruch für Artikeldaten, weil dann machst du gar nicht mehr mit. Wenn jetzt große Teile oder wenn sozusagen ein KI-Agent unterwegs ist, der kann auch nur Daten lesen. Und das können Bilddaten sein, das können Produktdaten sein, das können Rezensionen sein. Aber er braucht Daten. Wenn er die nicht bekommt und auch keine Trainingsdaten bekommt und das auch nicht in sozusagen miteinander vergleichen kann, dann hilft es dir auch nicht, dass dir jemand
sagt, gibt's auch kein besseres Ergebnis, ja?
Genau, dann weißt du halt, dass du in diesem Polyesteranzug auf dem Abiball mega aussehen würdest, aber dass du Hochwasserbeine hast, weil dir die Hose leider nur bis zur Wade geht, das weiß dann auch Perplexity nicht, ne? Und das ist so ein bisschen der Haken.
Das ist der Haken. Es ist ja immer wieder auch diese, ich will gar nicht sagen Hoffnung, aber die Aussicht, dass das dann auch irgendwann mal passiert, weil eben in die Situation jetzt nochmal auf die Offline-Welt übertragen. In dem Moment, ich habe also den Abiballspruch abgelassen und jemand bringt mir das und sieht, Mensch, deine Waden sind zwar schön, aber vielleicht nicht am Abiball, holt er oder sie sofort das nächste. Oder sagt, wir haben hier einen Schneider, wenn es ein gutes Haus ist. Da ist noch ein bisschen Saum, können wir noch was machen. Das wäre natürlich, das gibt's also immer noch nicht. Ne? Da kannst du dann auch nur sagen, ja, Perplexity, bitte, dann schick mir mal die drei. Ich nehme mal die drei zur Auswahl. 40, 42 und 44, weil ich bin mir einfach nicht sicher. Und dann hast du
eigentlich gerade am Anfang. Ja? Du hast gerade am Anfang das Vertrauen natürlich nicht, dass das wirklich stimmt. Also mir geht's zum Beispiel so, dass ja auch in Online-Shops gerne gibt's ja so Größenratgeber. Ne? Also sie haben ja basierend auf ihrer Verkaufshistorie müssten sie jetzt bei dieser Marke eine 54 kaufen, zum Beispiel. Ich weiß, dass für ganz viele Sachen ich das machen kann, aber da muss ich aber ich habe nicht mal mehr Ärmel, um sie noch hochzukrempeln, ne? Dann weil die kurz hinterm Ellenbogen aufhören. Das heißt, du brauchst ja auch ein Vertrauen, dass das, was dort genannt wird, auch für dich passt. Das ist jetzt bei Produkten, die ich bei, ich sag mal, günstigeren Anbietern kaufe, vielleicht gar nicht so das Riesenthema. Aber für eine Daunenjacke für 300 Euro möchte ich auch nicht raten. Also das heißt, ich glaube, dass es erst auf Sicht in vielen Bereichen zu einer Verbesserung führt. Das viel Spannendere für mich ist aber ja, wenn jetzt Perplexity unterwegs ist, ich glaube, der Moment, also du musst dich anbinden, ne? Also du brauchst ja Zugang, damit du da auch kaufen kannst. Also du kannst wahrscheinlich die Artikeldaten, können sie auch so angucken, aber macht natürlich schon Sinn, den Produktkatalog irgendwie zur Verfügung zu stellen. Viele Shopify-Shops. Warum brauche ich dann den Shop eigentlich noch? Ne? Was ist eigentlich der Hebel, dass ich jetzt noch, also überspitzt, warum brauche ich jetzt noch bei Zalando jemanden, der sich mit dem Frontend ums Frontend bemüht, wenn die Leute das mehr oder weniger in einem Dialog mit Perplexity irgendwo anders lösen und ich offensichtlich da dann ja auch schon Größen einstellen kann, um zu kaufen? Was ist dann noch die Daseinsberechtigung? Immer Endgame gedacht, ne? Jetzt, klar, Beta-Phase und bis das sich so weit durchsetzt, wird sicherlich noch viel, viel Wasser die Elbe runterfließen. Aber grundsätzlich, was ist dann sonst noch die Daseinsberechtigung von einem Shop? Also Online-Shop selber. Wir haben ja erlebt in den letzten Jahren, Daseinsberechtigung eines Online-Händlers ist mau. Ware einkaufen, Bilder produzieren, Ware verkaufen. Gibt schlaue Lösungen für, die dann auch sozusagen den Middleman rausnehmen. Aber du hast immer noch Frontend, was du machen musst, und du hast Tech und vor allem Marketing, Retail Media. Und man kann sich ja schon die Frage stellen, zum Beispiel, als Brand investierst du in Retail Media auf Online-Plattformen, was eine sehr wesentliche Einnahmequelle ist, ne? Weil du kommst mit den Provisionssätzen eigentlich nicht hin. Das heißt, du bewirbst dich als Werbequelle oder Werbeort für Brands. Warum soll ich um Sicht und Aufmerksamkeit in einem Online-Shop bieten, wenn da gar keiner ist? Ne? Also klar. Das ist so, dass du willst in der Schlange nach vorne kommen, aber der Greifarm kommt von oben. Das ist völlig wurscht, wo du stehst. Ne? Also wenn derjenige dich sehen will oder dich holen will, ob du oben stehst oder hinten, ist völlig egal. Und das disruptiert potenziell natürlich gesamte Einnahmequellen von Marktplätzen, Online-Shops, weil alles, was wir ja machen hier, legt ja den Kern des Handelns frei. Nämlich, irgendjemand hat mal ein Produkt gebaut, was irgendjemand haben möchte. Handel ist ja nur Mittel zum Zweck dazwischen, dass die Leute, die sich nicht kennen, zueinander finden. Und deswegen ist das aus meiner Sicht schon eine Bedrohung, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben natürlich auch eine Chance, das zu machen, aber das ist schon eine Herausforderung, noch den USP zu finden. Und dann macht man das, was man schlauerweise als Marktplatz macht, dass man versucht, über das Ökosystem Geld zu verdienen, ne? Durch logistische Leistungen, da brauchst du immer noch im Zweifel Zahlungsdienstleistungen, im Zweifel irgendwie Tech, die besonders gut mit Perplexity sprechen kann. Aber wenn ich jetzt Tradebyte wäre zum Beispiel, würde ich auch überlegen, wir haben die Preise, wir haben alle Produktdaten unserer Partner. Was würde denn passieren, wenn Perplexity mal mit Tradebyte spricht?
Also ich werde mal das ganz prompt vorschlagen. Ne?
Mach das mal. Aber sag nicht, dass von mir kam.
Nee, sei nicht. Das sind natürlich wieder viel grundsätzliche Fragen dabei. Die können wir, um mal weiterzukommen, weil ich glaube, es bleiben da auch viele Fragen stehen und das ist auch in Ordnung, weil man jetzt mal erstmal gucken muss, was das für einen Impact hat tatsächlich. Wie groß ist die Angst von allen anderen? Wie groß ist die auch vielleicht der Wille dann zur Zusammenarbeit, wie immer die auch ausschauen kann, zur Partnerschaftlichkeit? Ja, früher, vor 3 Jahren, haben alle gesagt, TikTok ist voll blöd. Jetzt mit TikTok-Shop versuchen auch alle mit denen zu arbeiten, wie jetzt ASOS in UK, auch sehr erfolgreich. Mal sehen, was jetzt da kommt. Aber wenn wir sagen, zum Kern des Handels, kommen wir jetzt zu einem wirklich Kernbeißer des Handels, nämlich
schön im Takt bleiben.
Weil, du hattest vorhin schon angekündigt, also KI-Shopping-Assistent gibt es ja auch bei Amazon, sagt man.
Aber es gibt das Gegenteil von assistieren, also wenn man jemandem aktiv mithilft.
ich weiß es nicht. Das müsste man, nachschauen. Exit. Ja. Aber nicht nur das, sondern es gibt was Neues und deswegen auch irgendwie schön im Takt bleiben, weil Amazon, weiß ich nicht genau, ob die so im Takt sind, weil es gibt jetzt neue Amazon Haul. Ich glaube, da spricht man so aus, also geschrieben Haul, also Haul den Lukas, Mensch, habe ich mir gedacht, weil Amazon damit offensichtlich das erste Mal massiv mit einem Geschäftsmodell oder mit einem Modell auf etwas reagiert, anstatt selbst was rauszuhauen, auf das alle anderen reagieren müssen. Da kannst du mir gleich mehr dazu sagen. Aber was ist Haul? Vielleicht ganz kurz. Es gibt es im Moment nur in den USA. Ich weiß nicht, ob es Beta ist oder ob es live ist, aber auf jeden Fall nur in den USA. Besonders preisgünstige Produkte. Also ganz klar eine Reaktion auf Shein und Temu und so weiter. Mode, Haushalt, Lifestyle, Elektronik. Um auf diese, den Kundenschwund, die Wählerwanderung, wie man ja bei uns in Deutschland sagt, darauf zu reagieren, weil ja immer mehr Menschen bei Shein oder bei eben, wir nennen es ja Shemu, bestellen. So. Die ganzen Händler, über die wir da reden, sind schon bei Amazon zum Teil, müssen da aber teurer verkaufen. Durch Haul wird denen die Möglichkeit gegeben, billiger zu kaufen. Warum? Weil sie da direkt aus China auch versenden können, so wie Shein einfach das Modell auch hat. So, das Modell hat ausschließlich Artikel mit Preis von maximal $20, viele unter 10, allerdings längere Lieferzeiten, weil es eben direkt aus China kommt, nicht vorher in einem Lagerhaus gelagert ist und von der Amazon-Logistik dann rausgesendet wird. Und Amazon gibt zwar irgendwelche Garantien und Absicherungen, aber also für mich war der Part auch noch ein bisschen undurchsichtig, was ich da gelesen habe. Wie ist es dann wirklich, wenn was aus China geliefert wird, wie macht dann Amazon stellt wirklich klar, dass sozusagen die Amazon-Qualitätssiegel da drauf sind? Es ist ein Bruch mit dem, meines Erachtens, was Amazon bisher getan hat. Und es ist ein weiterer Billiganbieter, den es braucht, Fragezeichen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, oder den es eigentlich nicht braucht und Amazon fällt nichts Besseres ein. So, das wäre jetzt mal die Einführung zu Amazon Haul. Was sagst du?
Amazon Jerry Haul. Ja, ich habe auch gedacht, endlich 2 Wochen Lieferzeit für schlechtere Qualität.
Super, oder?
Das Liefern von besserer Qualität morgen hat mich auch unglaublich ermüdet. Und nee,
habe ich auch überhaupt keine Lust, gleich was Geiles am nächsten Tag zu kriegen.
Ja, also da ich verstehe es auch nicht hundertprozentig. Ich empfehle immer das, was wir, glaube ich, schon im Sommer mal hatten. Such mal Daunenjacke auf Amazon und sortiere mal nach Preis aufsteigend. Also du kannst schon für weniger Eurocent Daunenjacken käuflich erwerben.
Moment, wir reden jetzt nicht von Haul, tatsächlich von dem jetzigen bestehenden deutschen Amazon.
Ja, Amazon, genau. Einfach auf Amazon.de gehen, mal nach Daunenjacken. Also ich hatte das damals, glaube ich, mit Schuhen, aber ich dachte mir, Daunenjacken kosten in der Rede auch mal ein bisschen Geld. Ja. Kann man sehr, sehr günstig.
Ja, das ist ein echter
erwerben.
Downer, muss ich sagen.
Also. Das ist in dem Fall ein wirklicher Downer. Aber wahrscheinlich auch ein Burner, leider. Wenn man, zum Glück trägt man sie in der Regel, wenn kein Feuer in der Nähe ist, ne? Wobei, also, ich weiß gar nicht, also ein Osterfeuer will ich nicht.
Innerhalb von Millisekunden sind sie wie so ein Heißplastikschlauch um deinen Körper gewickelt.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Zu nah am Weihnachtsfeuer stehst, ja.
Tsunami, ja, genau. So, also das ist natürlich so. Aber wenn ich jetzt sozusagen diesen eher lustigen Aspekt mal ganz kurz beiseite lasse, natürlich kann man sich schon fragen, warum machen die das jetzt? Und ja, sie weichen von einer Linie ab, die da lautet, ich bin der Innovator und wenn es innovative Dinge gibt, dann geht das. Ich finde das insofern spannend, weil Amazon hat aber, bleibt sich in einer Linie immer treu, nämlich dass sie quasi den Kunden in den Mittelpunkt stellen, um ihm ein extrem gutes, eine Shopping Experience zu gönnen. Vor 8 Jahren war das Highlight einer Shopping Experience Same Day Delivery. Also da ging es sehr stark um das Thema No Matter What, ich brauch's unbedingt heute. Ne? Also der Abi-Ball ist nächste Woche, wenn ich heute das Kleid nicht habe, dann drehe ich durch. Ja. Und jetzt sind wir dazu übergegangen zu sagen, okay, ist mir egal, wann ich es bekomme, Hauptsache es kostet mich nichts. So, ob das jetzt die aus gesellschaftlicher Sicht bessere Variante ist, lasse ich mal dahingestellt. Ich persönlich empfinde das nicht so, aber ich bin offensichtlich auch nicht die Zielgruppe, die jetzt auch 2 Wochen auf etwas wartet. Für ein, was ja auch allen klar sein muss, immer noch fragwürdiges Modell. Ne? Also jetzt ja. Ich meine ich nicht fragwürdig, weil ich dem chinesischen Händler den Umsatz nicht gönne. Die meisten Produkte, die wir in Westeuropa konsumieren, benutzen, kaufen, wurden nicht in einer Manufaktur im Schwarzwald gefertigt und für günstig verkauft, dass wir das leisten können. Also wir dürfen auch immer nicht so tun, als wären wir moralisch überlegen. Unser Wohlstand fußt sehr, sehr intensiv auf der Nutzung von Ressourcen in den Ländern, die wir jetzt wahrscheinlich nicht adäquat bezahlt haben in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Also da müssen wir uns ehrlich machen, wie wir gerne sagen. So, aber man kann sich ja dann schon die Frage stellen, welchen Mehrwert hat das jetzt noch? Ja, offensichtlich hätte der Kunde das gerne. Und das Serviceversprechen ist schlechter, aber es ist natürlich weiterhin ehrlich. Ne? Und ich habe auch gedacht, gehen Sie jetzt weg von dem Kundenversprechen Service oder verbleiben Sie beim Kundenversprechen, genau das zu machen, was der Kunde eigentlich in seiner Konsumentscheidung gerne hätte. Und ja, also das finde ich schon bedenklich, weil also da würde ich jetzt wahrscheinlich eher den kritischen Blick Richtung Konsument werfen und sagen, wenn ich etwas kaufe, was offensichtlich sehr, sehr günstig ist und ich kann darauf 2 Wochen warten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du etwas bestellst, was du vermeintlich brauchst und du kannst darauf 2 Wochen warten, brauchst du es wirklich? Also ja, der deutsche Versandhandel ist damit groß geworden, dass sich Uschi im Juli schon die Daunenjacke für den Winter gekauft hat, die dann im August kam und sie 2 Monate in den Schrank gehängt hat. Und ich weiß, dass sich Geschichte ja leider, wie wir jetzt auch gelernt haben, immer wiederholt. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Rückkehr ist zu einem Konsumverhalten, was wir uns gewünscht haben. Und ich glaube, dass es insofern keine Temu-Alternative ist, weil es einfach sozusagen das gesamte Einkaufsmuster und Verhalten weiterhin ein anderes. Es ist weiterhin, ich kaufe etwas über Amazon ein, ich muss in einen speziellen Bereich gehen, dann gucke ich da. Das sind ganz andere Kaufträger meines Erachtens als über Temu und Shein. Jetzt kann man natürlich sagen, wir wissen ja, die Amerikaner sind ja sehr, sehr intensiv auf America First gerade. Ne? Vielleicht schafft Amazon es, den Kunden zu erklären, dass es patriotischer ist, die chinesische Ware für $20 auf Amazon zu kaufen, statt die gleiche Ware über Shein.
Wir hatten das auch schon diskutiert, ne? Der Einfluss, also wer gibt die Maßgabe vor für die großen Unternehmen? Das ist ja fast schon staatsunternehmenmäßig. Und dass man sagt, nee, also da gibt's eine Agenda dahinter. Könnte natürlich sein. Nachdem
Jeff hat sich hinreichend gebückt vor dem Staat.
Ganz genau, hat sich letztlich, ja. Gebückt oder zumindest nicht geneigt zu einer Seite. Man weiß nicht genau, was da passiert. Ich meine, alles unter allen ökologischen Fußabdrücken dieser Welt braucht man das Thema Billigprodukte sowieso nicht diskutieren. Da gibt es nur eine Antwort. Und die ist tatsächlich binär. Die ist schlecht. Ne? Das ist schlecht, wenn noch mehr Container durch die Gegend fliegen, bloß weil irgendjemand sagt, wir machen jetzt auch Billigheimer. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die Frage ist ja, was verspricht sich Amazon davon? Warum machen die das? Und offensichtlich ist das wichtiger, als in eine andere Richtung zu gehen, zu sagen, nee, wir stellen uns anders auf, wie kann ich sagen, gegen, als Shemu, um zu sagen, wir machen Qualität, wir haben eben keine Billigprodukte, was ja insofern ohnehin nicht der Fall ist, weil man eben Daunenjacken für 59 Cent auch jetzt schon kaufen kann, ohne Haul. Also moralisch ist man da schon knietief im Dispo.
Man darf natürlich eine Sache nicht vergessen. Ein Gedanken, glaube ich, den wir hier im Westen und dann noch in unserer postmateriellen Bubble gerne vergessen ist, die postmaterielle Bubble ist klein. Es gibt sehr viele Menschen, die sind einer prämateriellen Bubble und für die ist es ein Stück Teilhabe und die finden das cool und es ist relativ, das wie beim Umweltschutz, ne? Also wir haben sozusagen auf Jahre auf Kosten anderer und des Planeten gelebt. Und jetzt, wo die aufholen können, sagen wir, nee, jetzt dürft ihr nicht mehr. Das war exklusiv. Ne? Die Erde durften exklusiv vernichten. Jetzt müsst ihr alle mal auf den Konsum verzichten. Das ist natürlich wiederum moralisch auch schwierig. Also es ist ein moralisches Dilemma. Bei was hier hinzukommt, in der Tat, also brauche ich jetzt noch zwei Flieger, die mit Billigware von China abheben. Ne? Und das nicht. Ich glaube aber, dass es könnte ein Vorteil für, also wenn man sich überlegt, ich möchte jetzt, also der Konsument kauft das Gleiche, wie kann ich jetzt Temu schaden? Ne? Oder wie kann ich meine Position verbessern? Muss man ja sagen, dass das Geschäftsmodell von Temu, die ja sozusagen zwischendurch als sehr starker Intermediär auftreten durch ihr Geschäftsmodell und auch ihre Händler oder Lieferanten knechten, gewisse Kriterien einzufüllen und so weiter, sagen sie zumindest, dass es auch für die Partner von Temu nicht leicht ist, wenn es Amazon schaffen sollte, sich quasi einmal in ihrer Geschichte dem Partner zuzuwenden und zu sagen, wie können wir denn dein Leben erleichtern? Und wie können wir vielleicht sicherstellen, dass du gar nicht mehr, dass du für $20, womit du in China wahrscheinlich sehr gut Geld verdienen kannst, wenn du das verkaufst, dass du da zu Umweltstandards produzieren kannst und wie können wir dich eigentlich enablen? Dann kann das natürlich Sinn ergeben und ich glaube auch, dass es dann wiederum, also wenn es einen Beitrag dazu leistet, diese günstigen Produkte aus der Schmuddelecke rauszuholen und sie ein bisschen wertiger zu machen, weil also eine 300-Euro Daunenjacke kostet ja keine 300 Euro. Ne? Die kostet in Herstellung vielleicht 15, wenn es hochkommt. Und dann kann auch der sie baut, sich schon einen Porsche kaufen in Bangladesch. Erstmal gibt es ja nicht viele und zum Zweiten verkauft er nicht nur eine. Und alles, was danach kommt, ist ja Ballyhoo. Ja? Also Vertrieb, Marketing, Retouren, Verpackung, der Porsche hier, der Porsche da. Das ist ja genauso, wenn ich jemanden sehe mit einem Balenciaga-T-Shirt für 600 Euro. Das ist grotesk. Das Ding kostet 5 Euro in der Herstellung. Nur weil jemand Balenciaga draufdruckt, wird ja der Baumwollpflücker nicht besser bezahlt. Ja? Und deswegen, das wäre jetzt so meine Hoffnung. Allerdings, dass Amazon sich hinstellt und sagt, wir machen jetzt was für die Händler. Da würde ich den einen oder anderen Euro gegen wetten.
Ja, ist historisch nicht belegt bisher, kann man sagen. Ja,
es gibt immer wieder was Neues, aber.
Aber, ja, also, wir wollen ja immer auch optimistisch bleiben im Sinne jetzt auch, für Amazon sprechen einmal.
Es ist auch Weihnachten.
Es ist Weihnachten und dass Amazon schon für viel gute Bewegung auch im Handel gesorgt hat. Auch wenn sie so viel kritisiert werden, aber in der Art, wie sie vorangegangen sind, vielleicht ergibt sich da auch was man jetzt noch nicht so sehen kann, was einen positiven Effekt hat im Sinne von dem, was du gerade beschrieben hast. Weil, und damit kommen wir zum Ende der heutigen Sendung, ich finde, das passt ganz gut.
Zitat der Woche.
Denn ich habe ein Zitat der Woche mal wieder ausgegraben, haben wir lange nicht gemacht. Leider ist vor kurzem ja der Gründer des großen, sehr bekannten deutschen Modelabels New Yorker verstorben. Relativ überraschend, glaube ich, Friedrich Knapp. Und der hat gesagt, und das war in der aktuellen Textilwirtschaft als Zitat, und das fand ich super, wir in der Mode müssen uns permanent neu erfinden. Es gibt kein Ausruhen. Es gibt nie den Moment, in dem alles gut ist. Und es ist, glaube ich, gar nicht so negativ gemeint oder pessimistisch, sondern eher der Ansporn, dass es nie den Status quo gibt, jetzt passt alles, jetzt brauchen wir nichts mehr machen. Das ist jetzt auf Mode bezogen, aber wenn man das jetzt auf Marktplätze bezieht oder auf Geschäftsmodelle, muss ein Amazon natürlich da die Scheuklappen aufmachen und auch reagieren, weil Stillstand ist der Tod, wie der gute alte Herbert Grönemeyer schon schön gesungen hat. Da geht das, genau, geht voran, bleibt alles anders. Ne? So geht's dann weiter. Ja. Das kann eigentlich nur der Antrieb sein und auch so ein bisschen der Ausblick für alle anderen da draußen. Dieses permanent Neuerfinden finde ich stark. Das ist ja Day One letztlich, ja. Also da steckt der Jeff Bezos drin in dem Zitat. Fand ich jetzt irgendwie ganz passend, so am Ende, weil wir viel über neue Dinge geredet haben, über Perplexity, über Amazon Hall und letztlich da schon sich die Grundfrage stellt, haben wir nicht alles schon durchgespielt? Nein, haben wir wahrscheinlich nicht.
Haben wir nicht. Und um sozusagen dem Zeitpunkt unserer Sendung Genüge zu tun, ne, am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Was heißt das jetzt, dass wir am Ende sind?
Das heißt, dass wir am Ende sind. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir sind mal wieder poetisch geworden. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir auch Gedichte, poetische oder andere Reaktionen von euch da draußen bekommen. Natürlich wie immer gerne auf LinkedIn. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ich kann schon gar nicht mehr reden jetzt. Oder auch per Mail duo@tradebyte.com. Wir freuen uns auf die nächste Folge schon. Die wird sicherlich nächste Woche kommen. Wir schauen jetzt, dass wir bis Weihnachten einen ordentlichen Rhythmus haben. Vielleicht kriegen wir ja eine Sendung bei unserer Weihnachtsfeier hin, Marcel, die wir ja dann mit den, was wir gesagt haben, Schnäpschen, dann begehen werden. Vielleicht machen wir dann eine Live-Übertragung.
An mir soll es nicht scheitern.
Das wusste ich, davor habe ich Angst. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Ja. Bleibt schön digital da draußen. Bis bald. Tschö mit Ö.
Tschö.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.